Deutschlandfunk Kultur Interview.
Quasi schon sein ganzes Berufsleben hat sich Wolfram König mit der Atomendlagerfrage beschäftigt. Als Staatssekretär im Umweltministerium von Sachsen-Anhalt, im Bundesamt für Strahlenschutz und inzwischen als Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Das leitet der Diplom-Ingenieur für Architektur und Stadtentwicklung seit 2016. Guten Morgen, Herr König.
Guten Morgen, Frau Welting.
Schweden gibt heute bekannt, wo das erste Endlager für Atommüll gebaut werden soll. Finnland ist schon dran, aber reicht Bauen alleine oder braucht es drumherum nicht vor allem Kommunikation?
Tja, das ist eine ganz entscheidende Frage. Wir haben vor etwas 80 Jahren uns entschieden, als Menschheit in eine Technologie einzusteigen, für die es bis heute keine sichere Entsorgung gibt. Die Abfälle, die aus der Entwicklung der Atomwaffen und dann später aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie entstanden sind, für die gibt es derzeit Lagerstätten, die sicher sind für einen bestimmten Zeitraum. Aber wir müssen uns auf den Weg machen, dauerhafte Sicherheit herzustellen. Und das soll dann in tiefen geologischen Schichten erfolgen. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, wie verhindern wir, dass zukünftige Generationen unbeabsichtigt in solche Lagerstätten eindringen, weil sie schlicht und einfach nicht wissen, dass derartig gefährliche Stoffe dort lagern.
Wir müssen da ja auch über die Zeitachse reden, denn der Atommüll von heute, der ist lange lebensgefährlich. Wie kann man jemandem in 1000 oder 100.000 Jahren vermitteln, Finger weg von dem Zeug?
Tja, das beginnt eigentlich schon heute mit der Frage, wie können wir eigentlich das Wissen erhalten, um dass wir ständig kämpfen müssen, dass die Menschheit sich heute drum kümmern muss, um diese Abfälle, Verantwortung zu übernehmen für diese Abfälle, die eigentlich ja unvorstellbar lange gefährlich sein können. Und wir haben drei Phasen, die wir jetzt derzeit vor uns haben. Die erste ist, bis ein Endlager existiert, alles zu sichern, was an Know-how existiert, an Wissen über diese Abfälle, damit der Weg dahin sicher gestaltet werden kann. Dann haben wir die Phase, wenn so ein Endlager verschlossen ist, und das ist in Deutschland die Anforderung, für 500 Jahre sicherzustellen, dass zukünftige Generationen, wenn sie dann sagen, das ist nicht sicher genug oder wir wollen mit den Stoffen etwas anderes anfangen, wieder an diese Abfälle herangehen können, ohne sich zu gefährden. Das heißt also, eine genaue Dokumentation, was wohl liegt. Ja, und dann geht es darum, wie wird verhindert, dass danach die Generationen schlicht und einfach aus Unwissenheit in solche tiefen geologische Schichten vordringen und sich dadurch natürlich extrem gefährden können.
Haben Sie denn bisher eine überzeugende Lösung oder eine Idee für eine Lösung entdecken können als Warnung?
Ja, Ideen gibt es da viele. Die werden auch schon seit längerer Zeit diskutiert, weltweit.
Ich habe ja nach überzeugend gefragt.
Bei dieser Thematik ist es, glaube ich, gut, Demut immer wieder an den Tag zu legen und sein eigenes Wissen auch immer wieder in Frage zu stellen, weil es gibt keine Zukunftswissenheit, wie Menschheit, wie andere dann letztendlich mit Informationen umgehen. Und es gibt dadurch natürlich eine Kernaufgabe, die wir haben. Wir müssen die Sicherheit so herstellen, dass man es vergessen kann. Wir müssen versuchen, so sicher wie möglich diese Lagerstätte einzurichten. Deswegen geht man ja in tiefe geologische Schichten, weil man davon ausgehen muss, dass die Menschheit es vergisst. Aber gleichzeitig ist der Auftrag zu gucken, wie kann man durch Symbole, durch Bauwerke, durch Wissensvermittlung in andere Generationen dann auch entsprechend Grundlagen schaffen, dass eben dieses Wissen um diese Gefährlichkeit möglichst erhalten bleibt.
Welche Möglichkeiten bestehen überhaupt, wenn Menschen beispielsweise heute Sütterlin kaum noch lesen können?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich die Möglichkeit, klassische Informationsträger zu nutzen. Hier ist natürlich für einen Zeitraum von mehreren hundert Jahren das bewährte Papier im Vordergrund. Das muss weiterentwickelt werden. Wie kann man es stabil möglichst machen? Die Frage ist, mit welcher Sprache wollen wir dieses Wissen vermitteln? Eine hochkomplexe Angelegenheit, wenn wir uns mal auf den Weg machen, Luthers Schriften zu lesen, dann werden die wenigsten überhaupt noch irgendwas verstehen heute. Und das Dritte ist, dass wir Zeichen nutzen müssen, die Aufmerksamkeit erregen, wenn solche plötzlichen Menschen oder wer auch immer dann vor so einem Bergwerk oder vor einem Eingang steht, der verschlossen natürlich es vorfinden wird. Aber hoppla, da ist etwas, was gefährlich sein könnte. Deswegen gibt es natürlich ikonische Möglichkeiten. Aber alles geht und fällt natürlich mit der Frage, wie kann man dauerhaft etwas sicherstellen? Und hier geht man Wege zum Beispiel, die man ja intensiv schon verfolgt, über zum Beispiel Keramiken, die man anfertigt, weil die eben auch die Langzeitdokumentation sicherstellen können.
Ich wollte gerade schon fragen, wäre es vielleicht am besten, was in Stein zu meißeln?
Ja, das ist durchaus ja auch bewährt. Die Chinesen haben ja ihr Wissen in Stein gemeißelt und das hat über mehrere tausend Jahre jedenfalls die Menschheit in die Lage versetzt, dieses Wissen dann auch wieder abzurufen. Wir müssen Materialien nutzen, die erstens natürlich diese Zeichen verständlich machen für andere Generationen und zweitens müssen diese Materialien auch von ihrer Wertigkeit so sein, dass es kein Anlass gibt, es zu zerstören. Also Stein, Keramik ist sicherlich etwas, was dafür geeignet sein kann.
Das Gesetz zur Endlagersuche von 2017 beinhaltet auch die Pflicht zur Dokumentation. Und deshalb gibt es bei Ihnen das Forschungsreferat Langzeitdokumentation. Was halten denn Ihre Mitarbeitenden derzeit für eine angemessene Kommunikationsform?
Es gibt nicht die angemessene, sondern wie gesagt, wir sind in einem Austausch auch international, weil diese Frage berührt alle Nationen, die in diese Technologie eingestiegen sind und sich jetzt Gedanken machen müssen, wie wollen wir diese Stoffe sicher dauerhaft lagern? Das ist eine Verantwortungsübernahme, die enorme Aufgaben darstellen. Und es sind ganz vielfältige Wege, die diskutiert werden, mit der OECD-NEA zum Beispiel, wo es darum geht zu gucken, wie können wir auch uns auf eine Sprache verständigen, die letztendlich ja weltweit verstanden wird. Also es sind ganz vielfältige Herausforderungen, die mit dem Einstieg in die Kernenergie verbunden sind. Und wir sind eigentlich noch in vielen Punkten am Anfang.
Wie wichtig ist die Perlenkette? Wie wichtig ist das Vertrauen darauf, dass die Info von Generation zu Generation weitergegeben wird?
Das ist einer der Möglichkeiten. Das ist eine kulturelle Frage, die wir zum Beispiel in unseren Glaubensvielfalt ja immer auch erfahren haben, dass das funktionieren kann, indem sozusagen regionales Wissen weitergetragen wird. In dem Wissen, in dem generationenübergreifend solche Perlenketten hergestellt werden. Es gibt Möglichkeiten, eben neben der physikalischen Darstellung von solchen Wissen, auch die Frage natürlich von genetischen Veränderungen, die diskutiert werden, um dort besondere Pflanzenformen, Tierformen zu haben, die eine Aufmerksamkeit erregen. Also man geht hier auf jeden Fall in verschiedenen Wegen gleichzeitig vor und es wird auch letztendlich nur so eine Antwort geben können. Wir brauchen Redundanz. Wir dürfen uns nicht nur auf das Wissen an einem Ort konzentrieren, sondern das, was wir derzeit verfolgen, sind an verschiedenen Orten das Wissen auf unterschiedlichen Informationsträgern auch sicherzustellen.
Finnland sagt, alles egal, irgendwann geht die Info halt verloren. Ist das Fatalismus oder Pragmatismus?
Ja, eine gute Frage. Vielleicht von beiden etwas. Es ist schlicht und einfach unsere Antwort auf eine Technologie, die letztendlich nicht nachhaltig ist, auf eine Technologie, auf die wir eine Antwort finden müssen, im Unwissen dessen, was wirklich zukünftige Generationen mit diesen Stoffen anfangen können und wollen. Hier geht es ja um massive Gefährdungspotenziale. Aber es ist richtig, eine Grundthese als Sicherheitsanforderung zu formulieren, nämlich dass das Vergessen vermutlich im Vordergrund steht. Und wir müssen eben mit unserem heutigen Wissen versuchen, alles dran zu setzen, die bestmögliche Sicherheit trotz alledem zu gewährleisten. Also unter der Maxime, dass zukünftige Generationen diesen Standort nicht mehr in Erinnerung haben. Und wenn Sie sich daran erinnern, es gab einen Untersuchungsausschuss in der Bundesrepublik, wo es darum ging, die Entscheidung für den Standort Gorleben nachzuvollziehen. Und hier ist es schon nach 3-4 Jahrzehnten nicht mehr gelungen, diesen Entscheidungsprozess wirklich aufzuklären. Also eine große Aufgabe, die vor uns liegt.
Vor der schwedischen Entscheidung heute über den Standort des Atomendlagers dort, Wolfram König, Präsident beim Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung hier in Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank.
Ich danke auch.